1 mit dem Medienmagazin. Man kann auf dem auf dem Tagesschau-Blog lesen. Seit Monaten erhalten wir eine Vielzahl teils wütender Zuschauer- und Nutzerreaktionen. Sollte es daran an der journalistischen Arbeit und der Faktenauswahl Kritik geben, dann haben wir uns ihr zu stellen, ohne beleidigt zu sein. Ja, so lesen wir. Dann gab es Kritik und nicht nur eine Kritik. Seit Wochen häuft sich Kritik an der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen, entzündet sich dann auch speziell an der Tagesschau und an den Tagesthemen. Und wir hatten letzte Woche hier den Krisenreporter Christoph Maria Fröder zu Gast per Skype, der auch beim Nachrichtenmagazin Spiegel in der Ausgabe Nummer 7 sehr starke Kritik übte. Und diese Kritik ist natürlich in Hamburg logischerweise nicht spurlos vorbeigegangen. Und so haben wir letzte Woche hier auch verkünden können, dass man dort in persona Christian Nitsche, er ist zweiter Chefredakteur ARD aktuell, auch uns antworten wollen wird. Letzte Woche hat es nicht geklappt, weil die Hamburg-Wahl dann doch ziemlich große Aufmerksamkeit abzog. Und es ist natürlich so, dass man erstmal qualitätsmäßig eine Sendung oder mehrere Sendungen absichern will und sich dann in Ruhe auch den Kritikvorwürfen stellen möchte. Diese Gelegenheit hatte ich mit Christian Nitsche und meine erste Frage an ihn war, wie er sich selbst diese kritischen Reaktionen erkläre.
Naja, es gibt eine große Bandbreite von Kritik. Das ist eine Situation, der alle Leitmedien oder Qualitätsmedien in Deutschland seit einigen Monaten gegenüberstehen. Wir nehmen Kritik immer ernst, prüfen Kritik auch nach. Es gibt da die Bandbreite von ganz sachlicher Kritik bis hin zu dem Vorwurf, wir würden manipulieren. Dies weisen wir zurück und nachhaltig zurück. Diese Vorwürfe sind auch in der Tat haltlos. Das ist so das Spektrum, was man erhält. Wir haben viele Zuschriften, wenn man mit Kollegen von Printmedien spricht, großen Tageszeitungen, aber auch beispielsweise Suchmaschinenanbietern oder Nachrichtenagenturen. Alle haben dieses Problem oder diese verstärkte Kritik. Man sollte es ja auch nicht als Problem definieren, sondern wir nehmen diese Kritik ernst und für uns ist es immer auch ein wichtiger Impuls.
Welche Kritik war denn für Sie nützlich oder wo würden Sie sagen, das hat uns eher in der Arbeit behindert, weil wir sie ja natürlich irgendwie beantworten müssen?
Ja, nützlich ist jede Kritik, sofern sie tatsächlich sachlich fundiert ist und nicht nur aus einer Stimmung heraus passiert. Also oftmals fragen wir dann auch bei Kritikern nach. Sie haben uns kritisiert, sie haben uns vorgeworfen, die Berichterstattung sei nicht in Ordnung. Aber wo genau orientiert sich denn, woran orientiert sich denn diese Kritik, an welchem Beitrag, dann können wir auch antworten. Also das ist etwas, was wir gerne machen. Das kostet natürlich auch Zeit. Wir haben jetzt auch Kollegen hierfür, die uns auch ein wenig in der Chefredaktion die Dinge vorbereiten. Das ist, wie gesagt, eine Situation, der alle Medien gegenüberstehen. Ich denke, es ist auch begründbar. Man kann es herleiten. Wir haben eine Situation in der digitalen Welt, dass wir mit Mediatheken in der Tat noch besser überprüfbar sind. Fehler sind immer in aktuellen Medien entstanden. Schon in den ganzen letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten gab es sicherlich immer wieder Fehler bei Printmedien, die das auch in Korrekturspalten dann immer wieder aufgreifen. Natürlich auch bei Fernsehleitmedien sind Fehler aufgetaucht. In der aktuellen Berichterstattung ist so etwas normal, dass auch sich Fehler einschleichen oder dass man im Nachhinein Dinge noch besser machen möchte. Es ist bloß jetzt eben die Situation, dass man ein stärkeres Selbstbewusstsein verspürt bei auch dem Publikum, die sich an uns wenden, dass man dort eben noch stärker begründet haben möchte, warum man berichtet. Dieses Phänomen erleben alle Medien, alle Qualitätsmedien seit dem vergangenen Jahr.
Aber nochmal konkret, welche Kritik war für Sie nützlich? Vielleicht die von Stefan Niggemeier, der Hinweis, dass falsche ukrainische Bilder zu sehen sind oder dass zum Beispiel bei der Demonstration in Paris Charlie Hebdo die Kameraperspektive etwas gezeigt hat, was aus einer anderen Perspektive dann anders aussieht?
Also nützlich würde ich ein anderes Beispiel noch nennen. Wir hatten eine Situation schon vor einigen Monaten, dass ein Bild, das einen abstürzenden Helikopter gezeigt hat, von dem Korrespondenten zugeordnet wurde, der Ukraine. Das Bild stammte aber tatsächlich aus Syrien. Es war so manipuliert, dass man es als Korrespondent nicht erkennen konnte. Man braucht für diese Bildverifikation einen größeren Mitarbeiterstab. Da hatten wir diesen Hinweis bekommen. Wir haben sofort dann auch im Tagesschau-Blog dies eingeräumt und auch die Genese kenntlich gemacht und auch gezeigt, wo und wie manipuliert wurde an diesem Bildmaterial, also das im Internet vorgefunden wurde. Und wir haben daraufhin dann auch angeregt, innerhalb der ARD, aber auch innerhalb der gesamten EBU, also dem Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Europa, dass man das Verifikation ganz oben auf die Tagesordnung setzt und sind im Moment in einem Diskussionsprozess, wo sich verschiedene Sender europaweit damit befassen, wie können wir die Verifikation gemeinsam leisten. Es geht ja da beispielsweise um Situationen aus Kriegsgebieten, wo man nachprüfen muss, ist die Wettersituation tatsächlich so, wie vor Ort ist der Zerstörungsgrad der Gebäude so, wie in dem Video behauptet, ist der Dialekt richtig, der dort gesprochen wird. Alles nachprüfbare Elemente, die aber Zeit und auch Personal kosten. Und wenn man das gemeinschaftlich anlegen würde in der EBU, dann hätte das einen großen Vorteil für alle. Diese Problematik Verifikation von Bildelementen im Netz betrifft natürlich auch Zeitungen, die auch immer mehr Videocontent nutzen und online verfügbar machen. Also das ist sicherlich ein ganz großes Thema und da sind wir auch dankbar für Hinweise unserer User, die uns dann auch auf noch andere Bildquellen hinweisen oder wie in diesem Einzelfall dann eben auch auf einen Fehler.
Wie dankbar sind Sie denn über die Kritik gewesen von Christoph Maria Fröder, der Ihnen ja mehr oder weniger dann doch gesagt hat, dass jahrelanges Bitten oder er hat auch von mehreren Exposés gesprochen, die er geschrieben haben will, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass ein Korrespondent, auch wenn er ein Krisenkorrespondent ist, wie er, in bestimmten Situationen überfordert ist und dass das Teamarbeit braucht, dass man also tatsächlich, wenn man die Heimatredaktion anruft, öfter feststellt, dass man dort überlastet sei, dass der eigentliche Standardkorrespondent in dem Berichtsgebiet möglicherweise aber nicht geschult ist, um solche Sachen zu erkennen. Also nochmal meine Frage, wie dankbar waren Sie für diese Hinweise?
Also ich würde jetzt Herrn Fröder nicht kommentieren, aber zu der Sache etwas sagen. Also es braucht im Ausland in Krisensituationen atmende Redaktionen. Das heißt, wenn ein Krisenfall eintritt, sollte man dort, und das wird auch getan, diese Redaktion, dieses Auslandsstudio verstärken. Am Mittwoch beispielsweise haben wir 4 Korrespondenten in der Ukraine gehabt, die dort berichten, also in Ukraine und Moskau besser gesagt, also auch ein bisschen in diese Kriegsregion hinein. Wir greifen aber auch zurück auf Kollegen wie beispielsweise in den letzten Tagen des Spiegels, der Welt oder der Zeit, die in der Ostukraine tätig waren, die noch näher als unsere Kollegen in diesem Moment an dem Geschehen waren. Und dann haben wir überhaupt keine Berührungspunkte, da auch Kollegen anderer Sender oder von Zeitungen hier bei uns zu Wort kommen zu lassen in den Tagesthemen. Und Kooperationen gibt es immer wieder, natürlich auch beispielsweise im türkisch-syrischen und irakischen Grenzgebiet, Kooperationen zwischen dem SWR und dem BR. Also es gibt nicht diese starke, von Herrn Fröder wahrgenommene Abgrenzung der einzelnen Landesrundfunkanstalten in den Kriegsgebieten. Wird immer wieder Hand in Hand zusammengearbeitet. Ich habe selbst im Kosovo 1999 als Korrespondent gearbeitet. Der WDR hat einen Korrespondenten mit dem Themenschwerpunkt NATO geschickt. Udo Lilischkis, der jetzt auch im Moment in der Ukraine ja prominent für uns tätig ist. Und wir haben uns vor Ort Hand in Hand abgestimmt und uns ausgetauscht, Kontakte ausgetauscht. Dass es so muss es auch sein, dass man sich in der ARD natürlich dort in Krisensituationen bestmöglich aufstellt. Und das, denke ich, kann man immer wieder diskutieren. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen man jetzt auch aufgrund von fehlenden Visas oder weil Flüge nicht möglich sind oder weil ein Sandsturm herrscht, weil man nach Afghanistan hineinfliegen will und das nicht kann, dass man vor Ort nicht optimal in einem Moment besetzt ist, aber dass man dies natürlich dann auch versucht, schnellstmöglich zu lösen.
Es gibt aber diesen Konflikt Heimatredaktion, Reporter im Berichtsgebiet schon länger. Es gibt wissenschaftliche Abhandlungen darüber und mir scheint, dass möglicherweise da doch noch etwas zu optimieren ist. Aber das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Viel interessanter ist das, was ich gelesen habe über die Tagesthemen, dass Sie da möglicherweise den Aktualitätsdruck rausnehmen wollen, dadurch, dass Sie ein oder zwei Themen weniger machen wollen. Ist das ein probates Mittel, dann sozusagen genauer zu recherchieren, mehr Zeit? Bringt das tatsächlich etwas bei einer täglichen Sendung?
Ja, wir wollen nicht den Aktualitätsdruck herausnehmen, weil wir eine aktuelle Sendung sind, aber wir haben den Wunsch, dass wir noch vertiefender, noch mehr im Schwerpunkt über die Themen berichten. Das bedeutet in der Konsequenz bei einer festen Sendezeit, dass man dann sich auf weniger Themen konzentrieren muss. Aber das sollen die Tagesthemen, das sagt ja schon der Name, dann auch leisten. Das Wichtigste des Tages, die wichtigsten 1, 2, 3 Themen in der Breite analysieren. Das bedeutet, dass man beispielsweise auch vielleicht einen Nachrichtenblock, also mit kurzen Nachrichten, dann streicht. Wir hatten in der Vergangenheit oftmals 2 Nachrichtenblöcke. Das war in gewisser Weise Standard. Jetzt haben wir immer öfter auch, weil wir eben Hintergründe sehr breit fahren, dann nur noch einen Nachrichtenblock. Also die Abgrenzung zur 20 Uhr Tagesschau ist damit deutlicher. Und wir haben dann auch eben eine Entwicklung wie auch Tageszeitungen, die aufgrund der Konkurrenzsituation zum Internet mit sehr schnellen Informationen immer weiter auch in den Bereich einer Wochenzeitungscharakteristik gehen. Also eben diese Vertiefung, diese Hintergründigkeit. Und das müssen natürlich ein Fernsehmedium auch leisten. Das haben wir jetzt im Bereich der Ukraine, aber auch im Bereich der Griechenland-Berichterstattung vielmals jetzt in den letzten Tagen getan.
Die Tagesschau war ja Vorreiter überhaupt im Netz. Seit 1996 gibt es sie. Sie waren Vorreiter bei der Darstellung aus redaktioneller Perspektive, sprich Tagesschau-Blog. Das war also mustergültig auch für viele andere Medien inzwischen, die da nachgerüstet haben. Beim ZDF gibt es mittlerweile Heute Journal Plus, wo man auch Gelegenheit hat, zu zeigen, wie Berichte entstehen, welche Probleme es gibt, auf Zuschauerfragen zu antworten. Das kriegt man über hbb.tv und in der Mediathek. Ist es denkbar, dass Sie bei der Tagesschau da ein ähnliches Format vielleicht entwickeln, auch um mehr Verständnis zu bekommen oder auch Dinge zeigen zu können, die normalerweise in Nachrichtensendungen dann eher keinen Platz haben?
Ich glaube, es braucht nicht zwingend ein eigenes Format, sondern was wir uns auch vorgenommen haben, ist, dass wir auch innerhalb der regulären Berichterstattung in den Tagesthemen eben auch deutlicher machen, wenn Situationen schwierig sind für Reporter vor Ort, bestimmte Dinge nicht leistbar sind, man eben in einem Kriegsgebiet nicht bis zu der Frontlinie vorrücken kann, dass man das dem Zuschauer dann auch näher bringt. Das ist interessant. Das ZDF im Heute-Journal hat auch immer wieder den Ansatz, dass man auch redaktionelle Diskussionen in der Moderation schon deutlich macht, warum man ein Thema herausgreift. Das machen wir auch ab und zu, sicherlich etwas zurückhaltender als das ZDF, aber wenn es darum geht, ob man beispielsweise Videos zeigt bzw. nicht zeigt von ES-Hingerichteten, dann muss man das den Zuschauer auch immer wieder einmal verdeutlichen, weshalb eine Redaktion sich jetzt auch so entscheidet, zum Beispiel eben nur, wie wir es in der Regel tun, nur ein Standbild zu zeigen, um nicht der Propaganda eben nachzukommen und sie zu bedienen, die von ES ausgeht.
Christian Nitsche, zweiter Chefredakteur ARD aktuell, über die verstärkte Kritik an Tagesschau und Tagesthemen. Wenn Sie nochmal das Interview mit Christoph Maria Fröder nachhören wollen, empfehle ich den letzten Podcast dieses Medienmagazin zu finden unter radio1.de. Oder Sie gehen jetzt einfach auf Twitter.com Medienmagazin, da habe ich gerade nochmal die Zusammenfassung dieses Interviews mit einem Link versehen.
Radio 1.